könnt ganz beruhigt sein, ich habe nur 2 Seiten mitgebracht heute. Aber ich hoffe vom Inhalt her etwas, was uns allen gefällt zum einen und uns auch weiterbringt. Letztens las ich in einem Beitrag: Mit den Briefen des Apostels Paulus haben wir die ältesten schriftlichen Zeugnisse des christlichen Glaubens vor uns. Sie sind noch vor den Evangelien entstanden. Gleichwohl galt die paulinische Theologie schon in der noch ganz jungen Kirche als, und da wird sogar gesagt, äußerst schwierig. Das bezeugt etwa der 2. Petrusbrief, in dem es heißt, und ich zitiere jetzt mal ein paar Worte aus diesem Brief: In den Briefen unseres Bruders Paulus ist manches schwer zu verstehen, und jene, die darüber noch nicht viel gelernt haben, deuten seine Schriften falsch, und zwar zu ihrem eigenen Nachteil. Wir wollen heute einmal Petrus lesen, zum Teil haben wir ihn schon gehört, aber auch Paulus lesen, und wir wollen einmal klären, was das mit der Neuheit des Lebens oder des Sinnes auf sich hat, von der im Römer Kapitel 6 und Kapitel 7 mindestens die Rede ist. Ich lese erstmal 2. Petrus, Kapitel 3 und dort die Verse 10 und 11 und kommentiere die so ein klein wenig. Vers 10, wir haben ihn eben schon gehört: Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. An sich ganz positiv. Der Christ freut sich auf dieses Ereignis, wenn alle Dinge zurechtgebracht werden und die bösen Dinge hier auf Erden enden werden. Aber jetzt kommt's in Vers 11. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein im heiligen Wandel und Gottseligkeit? Was für Menschen müsst ihr da sein? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Diese Worte setzen einen schon unter Druck. Im heiligen Wandel und in Gottseligkeit. Und so in der Art geht das jetzt auch gleich weiter. Ich überschlage jetzt mal Vers 12, nicht weil er nicht wichtig ist, sondern weil er jetzt die Sache nur in die Länge zieht, und lese einmal Vers 13 und Vers 14. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wieder stimmen wir gerne hinzu oder stimmen gerne zu. Aber dann der Vers 15. Der Vers 14. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm in Frieden erfunden zu werden. Befleißigt euch. Ja, wie weit muss ich mich denn befleißigen? Wie fleißig muss ich sein, um mich korrekt ausreichend befleißigt zu haben? Auch wieder so ein Kontrapunkt, wo man zunächst dem ersten Vers zustimmt und im zweiten denkt, wie soll das gehen? Dieser zweite Vers, befleißigt euch, wird von einigen Übersetzungen, und so haben wir das heute auch schon gehört, als Marco das vorgelesen hat, auch anders übersetzt. Einige Übersetzungen übersetzen dies ein wenig anders. Seid bestrebt oder beeilt euch, damit ihr von ihm fleckenlos und in Frieden erfunden werdet. Also dieses von ihm, von Christus, fleckenlos und in Frieden erfunden zu werden, ist nicht irgendwie ironisch gemeint. Das könnte man ja fast denken, wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt und sich fragt, was muss ich denn jetzt eigentlich alles tun? Es soll aber dazu führen, dass wir, wie hier geschrieben steht, tatsächlich in diesen Zustand geraten. Und deswegen ist das Verständnis darüber, wie wir am Tag des Gerichts erfunden werden möchten oder sollten, wie wir uns befleißigen oder anders ausgedrückt, wie wir uns beeilen sollten oder bestrebt sein sollten, im Frieden erfunden zu werden, tatsächlich wichtig. Wir haben ja eben schon gelesen, dass einige die Schriften des Paulus falsch verstehen, und da wird nicht gesagt, Pech gehabt, sondern zu ihrem eigenen Schaden. Also es hat eine Schule deutliche Wirkung, die Bibel falsch zu verstehen. Ich lese einmal im Zusammenhang genau diese Worte. Und zwar geht es weiter im 2. Petrusbrief, Kapitel 5, 3, Vers 15. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, In diesen Dingen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. Da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn, man achte mal auf dieses Wort, Irrwahn der Ruchlosen, also es geht so weiter, mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Und dann positiv, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Es scheint also sehr wichtig zu sein, die Dinge richtig zu verstehen. Die Unwissenden verdrehen die Dinge, schreibt Petrus. Die Ungefestigten befinden sich im Irrwahn. Im Gegensatz dazu, der Christ, der sich um das korrekte Verständnis bemüht, er sollte nicht aus seiner Festigkeit fallen. Und dieses Wort Festigkeit ist ja an sich auch positiv. Wenn man fest ist im Glauben, nicht wie Paulus es auch irgendwo sagt, vom Wind hin und her getrieben wird, eine Lehre so, eine Lehre so, heute glaube ich dies und morgen glaube ich das. Der Christ, was den Glauben angeht, sollte nicht aus seiner Festigkeit fallen und sollte in der Erkenntnis wachsen. Dieser letzte Vers, den wir gelesen haben oder den ich eben vorgelesen habe, der könnte manchmal wie so ein Lied an uns vorüberziehen. Und Lieder haben manchmal die Eigenschaft, das ist gar nicht böse gemeint, an uns vorüberzuziehen. Und wir machen uns gar keine großen Gedanken, was da so gesagt wird. Der Inhalt, den haben wir eigentlich nicht wirklich verinnerlicht. Vielleicht unterbewusst, kann ja möglich sein. Aber viele Lieder gehen so an einem vorbei. Vers 18 könnte man auch singen. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Hört sich an wie ein Lied. Aber der Inhalt ist wichtig. Wachset in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes. Dieses Erkennen der Botschaft, dieses Evangeliums ist tatsächlich wichtig. Und offensichtlich, so sagen uns, dass ja diese Worte, auch wenn wir es gerne anders hätten, nicht so einfach zu erlangen. Da gibt es durchaus Fallstricke. In Epheser Kapitel 4, Vers 20 wird Ähnliches eigentlich nochmal gesagt und ich lese es einmal zur Bestätigung vor. Dort schreibt nämlich dann, ich verwechsel die immer, Petrus und Paulus, da schreibt Paulus, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Christus ist. Auch hier der Gedanke, ihr seid in Christus gelehrt worden und ihr habt es gehört, wie es Wahrheit in Christus ist, nicht Wirrheit in Christus. Aber diese Botschaft um Christus ist sehr umkämpft. Die Bibel gibt uns eine Botschaft über Jesus Christus und doch ist sie umzingelt, ja umstellt von allerlei anderen Ideen, Theorien, Thesen und Fantastereien, aber auch von gesäten Zweifeln. Nun, als wohlmeinender Mensch, als Christ, zu dieser Botschaft vordringen zu wollen, ist gar nicht leicht. Aber es ist, ganz schwach ausgedrückt, eine ehrenwerte Aufgabe, es zu tun, es zu wollen. Und es ist, und jetzt habe ich diese Worte mal bewusst so gewählt, einfach mal, um auch nicht in so einen Singsang zu verfallen, es ist unsere verdammte Pflicht. Es ist nicht die Pflicht, die hier verdammt ist, sondern es ist der Christ oder der Mensch, der verdammt ist, wenn er ein anderes Evangelium predigt, als das, was uns die Bibel lehrt. Und es ist der Christ, der nicht in der Festigkeit sich befindet, der unglücklich ist und der von hier nach dort getrieben wird, wenn er nicht erkennt, was die Botschaft Gottes ist. Dabei dürfen die Dinge sich aber entwickeln. Es ist nicht so, dass man nun von Anfang an immer alles weiß und alles kennt. Ein prominentes Beispiel dafür finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 18. Und zwar lese ich einmal von Vers 24 an, von einem, der dazugelernt hat. Ein Jude aber mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geiste redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihn dem Weg Gottes noch genauer aus. Apollos, fällt auf, war mächtig im Wort, wahrscheinlich kannte er die Schriften gut, die Schriften, die zu diesem Zeitpunkt existierten. Und doch hat er, und davon wird nämlich gar nichts gesagt hier, dem, was er gepredigt hat, nichts hinzugefügt. Er predigte das, was er wusste, was er aus den Schriften entnehmen konnte, aber er fügte dem nichts hinzu. Und dann kamen Priscilla und Aquila und sagten, du, das stimmt etwas nicht, das haben sie nicht gesagt, es ist alles in Ordnung, aber die Taufe des Johannes, das ist eine, es gibt noch mehr als dieses, wir erklären dir es. Und das konnten sie. Ne? Es waren keine Christen, die sich einfach wohlfühlten und alles war gut und ein tolles Erlebnis gehabt und jetzt ging es irgendwie in eine strahlende Zukunft. Sie wussten Bescheid und konnten einen Apollos berichtigen und sagen, du, da fehlt dir noch etwas, füge das bitte dem hinzu. Unser Glaube, unser persönlicher Glaube, sollte deswegen auch kein einmaliges Gefühlserlebnis und keine Tagträumerei werden oder sein und nicht einfach nur so ein gutes Gefühl, was wir haben, sondern die Erkenntnis über Christus und wie Gott durch ihn alles bewirkt und wie wir von ihm am Tage des Gerichts im Frieden erfunden werden. Vor dem, wie es in Offenbarung gesagt wird, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Und da ist die Stimmung schon wieder unten. Denn vor dem, der Augen hat wie eine Feuerflamme, wie sollen wir vor einem solchen bestehen können? Wird er nicht irgendetwas finden? Vielleicht irgendwas Kleines? Wir haben uns doch bemüht. Und die Wahrheit ist, er wird etwas finden. Er wird vielleicht nicht nur etwas Kleines finden. Er wird vielleicht auch etwas Größeres finden. Aber das stört uns nicht. Denn der Christ lebt nicht in Sorge über seine Sünden und die Folgen, die sich daraus normalerweise zwangsläufig ergeben würden. Der Christ lebt anders. Er lebt in einer Neuheit des Geistes und nicht in der Altheit des Buchstabens. So wird es in Römer Kapitel 6 gesagt. Und ich lese es einmal vor, Römer 6, Vers 4. So sind wir nun mit ihm, also mit Christus, begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Das hört sich gut an, muss aber, und das ist genau der Punkt, erklärt werden. Denn Kapitel 6 geht kurios weiter. Im Kapitel 6 wird dann gesagt, und ich wähle jetzt mal so ein paar Verse heraus, Vers 11, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Oder Vers 13, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten, und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Auch schon wieder Druck. Ne? Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Wenn man das, ich sage jetzt mal so, oberflächlich liest, fühlt man sich schon wieder unter Druck gesetzt. Ihr wart Sklaven der Sünde gewesen, ihr seid es nicht mehr. Eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung stellen, sondern Gott. Man möchte jetzt denken, da habe ich einiges noch vor mir. Aber hat das Paulus gemeint? Wenn man Kapitel 7 am Ende liest, kann er das nicht gemeint haben. Da sagt er etwas ganz Ungeheuerliches. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Er sagt nicht, nur noch ein wenig der Sünde oder ich bin dafür besser geworden und irgendwann kriege ich es hin durch Christi Hilfe. Er sagt, nein, ich diene immer noch als Mensch, unvollkommen wie ich bin, der Sünde. Wir als Christen, aber wissen, dass wir durch Christus befreit wurden, durch sein Opfer. Wir, und das erklärt jetzt diese Verse, sind frei von den Folgen der Sünde. Wir sagen immer, wir verdienen es, unserer Sünden wegen zu sterben. Aber man könnte es noch viel drastischer formulieren. Ich drehe noch mal die Zeit ein kleines Stück zurück. Wir sagen oft, unserer Sünden wegen müssen wir sterben. Aber wir können es noch drastischer formulieren. Unserer Sünden wegen verdienen wir es zu sterben. Das ist das Prinzip, das der Vater in seine Schöpfung gesetzt hat. Dass der Unvollkommene kein Recht hat zu leben. Und wir verdienen es zu sterben. Tatsächlich aber sind wir durch das Opfer Christi davon frei. Unserer Sünden wegen, die wir dann doch noch begehen, müssen wir jetzt opfern? Das müssen wir nicht. Aber der Jude unter Gesetz, dieser muss das sehr wohl. Denn der Jude unter Gesetz ist Sklave der Sünde. Im Sinne von Sühnedienst, welchen ihm die Sünde immer und immer und immer wieder auferlegt. Bis zu seinem Tode, den er immer noch in Sünde sterben wird. Wo man dann das Fazit ziehen könnte und feststellen muss, dass er viel getan hat, nichts erreicht, außer das Wissen, dass es so nicht funktioniert hat. Das ist der Gesetzesmensch. Und da es so sinnlos ist, diesen Weg zu gehen, schreibt Paulus in Römer Kapitel 6, Vers 20, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, im Sinne von Sühnedienst, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, derer ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Und wir könnten sagen, der Tod in Sündhaftigkeit. Dinge, deren man sich schämt. Ja, wie ist das denn, wenn man sich immer wieder bemüht, immer wieder bemüht, immer wieder bemüht, aber das Ziel nicht erreicht? Man schämt sich. Es sind vergebliche Werke. Man darf nicht verkennen, wie verheerend sowas auf die Psyche eines Menschen einwirken kann, diese Sinnlosigkeit. Gerade Menschen, die keinen Sinn finden in dem, was sie tun, ja, wo landen diese? Oft auf einer steilen Bahn nach unten. Und das kann selbst in religiöser Hinsicht uns passieren, dass wir eine gewisse Sinnlosigkeit als Gesetzesdiener, die wir als Christen aber nicht sind, empfinden mögen. Der Christ ist nicht gesetzlos, aber vom Gesetz frei. Wir als Christen durch das Opfer Christi müssen nicht opfern. Es würde uns nichts bringen. Und in diesem Sinne sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde. Und als nicht sklavisch Sühnedienstleistende warten wir auch nicht den Tod, obwohl wir uns doch so angestrengt haben unter Gesetz, sondern das Leben durch Christus. Ja, man kann das so sagen, wir als Christen leben erfrischt, befreit und verklemmt von nutzlosen Anstrengungen. Ja, und den Einfluss, den eine solche Geisteshaltung auf den Menschen hat, sollte man auch nicht verkennen. Nämlich genau das Gegenteil. Hier werden Kräfte, entfacht will ich nicht sagen, aber hier wird eine Grundlage von Gott geschaffen, mit der er uns durch seinen Geist ganz anders steuern und verändern kann als den Menschen, der in seinem Sinn und in seinem Geist durch den Sühnedienst blockiert ist. Außerdem von seinem schlechten Gewissen und von der immer wiederkehrenden Angst des Versagens. Mein Vater hat sich in die Erziehung seiner Kinder, also mich eingeschlossen, nicht groß eingemischt. Manchmal gab es Szenen, wo er dann gefragt war und dann hat er auch was dazu gesagt und uns klargemacht, dass gewisse Dinge so und so nicht funktionieren, nicht in Ordnung sind, nicht sein dürfen. Und uns war klar als Kinder, dass sie am nächsten Tag von dem, was wir am Tag zuvor gehört haben, nichts mehr hören werden. Auch nicht am übernächsten Tag, auch kein halbes Jahr oder kein Jahr später. Das Thema war erledigt. Wir konnten unverklemmt, eigentlich frisch, den neuen Tag beginnen und es versuchen, besser zu machen. Das habe ich persönlich nie vergessen. Das war eine große Wirkung. Und ich weiß, wie es ist, das wisst ihr ja sicherlich auch, wenn irgendwas auf einen lastet. Das können ja irgendwelche Dinge sein, Schulden oder irgendein Gespräch, was wir noch mit jemandem zu führen haben, ein Streit, den wir hatten. All das hat Christi Opfer von uns genommen. Das ist die Neuheit des Geistes oder des Lebens, von denen in Römer die Rede ist. Und jeder möchte das für sich in der Bibel lesen und prüfen und für sich erwägen, weil wir haben es am Mittwoch besprochen, als wir hier in der Bibelstunde waren und dies hat nicht 10 Minuten gedauert, es hat eine gewisse Zeit lang sich hingezogen, war aber dann doch sehr produktiv und so ist jeder aufgefordert, sich selber mit diesem Gedanken aus Römer einmal auseinanderzusetzen. Wenn dem so ist, und das wäre jetzt das nächste Thema bei der nächsten Predigt, dann tun wir vielleicht, so frei wie wir sind, doch gute Werke und müssen diese tun. Nein, sagen wir müssen keine guten Werke tun, unserer Unvollkommenheit wegen, und möglicherweise handeln wir aber doch anders. Wir führen durch die Hintertür möglicherweise dann doch wieder einen gewissen Sühnedienst ein und verstören die Grundlage, auf der Gott uns ganz anders verändern kann, als es Gesetzeswerke tun könnten oder als wir es tun könnten. Aber wie gesagt, für heute reicht es an Stoff. Das mag dann für nächstes Mal ein Thema sein.